Deutschlandfunk, Kultur heute.
Veränderungswille und Aufbruchsappelle, die standen im Mittelpunkt von Kanzler Merz' Rede in Saarbrücken zum Tag der deutschen Einheit. Er erinnerte an die Zuversicht der ostdeutschen Landsleute vor 35 Jahren, verband das mit aktuellem Reformbedarf. Reformresistenz aber aufgrund von Reformdruck, Resilienz, Defizite, Erschütterungsempfindlichkeiten, wie das die Ostbeauftragte Elisabeth Kaiser nennt, die sind in Teilen ostdeutscher Wählerschaft durchaus ausgeprägt. Mit der Leiterin des Zeitgeschichtlichen Forums Leipzig schauen wir auf den Tag der Einheit. Mehr dazu gleich an zweiter Stelle. Michael Köhler lädt sie zur Kultur heute ein. Unser erstes Thema. Die Stresemannstraße 30 in Berlin, die wurde aufgrund ihrer Fassadenfarbe auch das Rote Haus genannt. Dort hatte die Unterhaltungselektronikfirma Telefunken in den 60er Jahren Arbeiterinnen untergebracht, die aus der Türkei angeworben worden waren. Mit dessen Geschichte startet nun das Gorki-Theater in die neue Spielzeit, die im Übrigen die letzte von Intendantin Shermin Langhoff ist. Erjan Montag Regie wurde gestern uraufgeführt, das Stück. Zugleich gab es den wohl vorerst letzten Berliner Herbstsalon. Das ist die Kunstschau im Palais am Festungsgraben. Unter dem übergreifenden Programmtitel Reimagine sind dort künstlerische Positionen versammelt postmigrantischer Künstlerinnen und Künstler. Eberhard Spreng berichtet.
Süleyman,
Taşköprü. Die Performance-Künstlerin Ülkü Süngün unterrichtet die korrekte Aussprache der Namen von Opfern der rassistischen NSU-Morde. Sie tut dies auf dem Vorplatz des Berliner Gorki-Theaters zur Eröffnung dieser Spielzeit und des 7. Berliner Herbstsalons. Es geht um das Andenken postmigrantischer Schicksale in einem immer mehr von rechtem Denken geprägten Land. Im Saal geschieht dies anschließend mit der halbdokumentarischen Theaterarbeit »Das Rote Haus«, mit dem ein Gebäude in der Stresemannstraße gemeint ist, ein Haus mit einer langen Geschichte, in dem in den 1960er Jahren türkische Arbeiterinnen untergebracht waren.
Das Grundstück neben der SPD-Parteizentrale, auf dem das unscheinbare Rote Haus heute steht, gehörte zur Plammannschen Erziehungsanstalt.
Ein Lautsprecher spuckt Bruchstücke historischer Wahrheiten aus, immer wieder unterbrochen vom Rauschen bei der Sendersuche. Erjan Montag inszeniert das Rote Haus als einen verdüsterten Raum mit abgeplatztem Putz, als einen Ort, an dem die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. In der Mitte sind einige Etagenbetten zusammengestellt, in denen einige alte Damen gegen ihre Schlaflosigkeit ankämpfen. Ihre sehr unterschiedlichen familiären Vorgeschichten werden von zauberhaften Schwarz-Weiß-Zeichentrick-Videos begleitet, auf der Vorderbühne erzählt.
Canans Familie sind sephardische Juden. Und deine Familie, Canan, hatte sich im Osmanischen Reich in Çanakkale angesiedelt, wo während des Thrakien-Pogroms 1934 die Juden erneut vertrieben wurden. Besitzlos kamen sie nach Istanbul.
Mehrere Male unterbrechen solche wie Traumbilder inszenierte Familiengeschichten das Geschehen auf der Bühne und offenbaren die Vielfalt der kulturellen Identitäten all jener junger Frauen, die sich in den 1960er Jahren in den Werkhallen von Berliner Betrieben wiederfanden. Auf der Suche nach einer Existenzgrundlage, aber auch nach Freiheit von politischer Unterdrückung. Montags Arbeit stützt sich hier nicht nur auf dokumentarisches Material. Er lässt sich auch von der wohl prominentesten ehemaligen Bewohnerin inspirieren, der Schriftstellerin und Büchner-Preisträgerin Emine Sevier Östermeisch. Die Lebensleistung von Migrantinnen, so erzählen uns Montag an diesem Abend und Shermin Langhoff am Gorki seit 13 Jahren, ist eben nie nur eine Arbeitsleistung im volkswirtschaftlichen Sinne, sondern immer auch Kulturleistung, ein gesellschaftlicher Beitrag, den rechtes Remigrationsgerede leugnen will.
Es wird Rückführungen in großem Stil geben. Wenn das dann Remigration heißen soll, dann heißt es eben Remigration.
Montags berührendes Gruppenporträt endet in dystopischen Visionen, reagiert auf das aktuelle rechte Klima auf ästhetischer Ebene nicht kämpferisch, sondern mit Hüsün, einem schicksalsergebenen Lebensgefühl und einem traumverlorenen Soundtrack. Seine Bühne verdichtet Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft als bedrückende Raumerfahrung, gegen den ein Frauenchor immer wieder mit einer vitalen Form der Melancholie ansingt. Eine zweite kleine Arbeit der Spielzeiteröffnung am Gorki inszeniert einen Text der Malerin und Schriftstellerin Etel Adnan. To Be in a Time of War von 2005. Das ist eine Meditation über die Frage, wie eine Kriegssituation das private Leben verändert.
Wait for the rain to stop. There rain bombs over Bertrand.
Der Zweite Golfkrieg war Anstoß für einen Text, in dem poetische Metaphorik die blutige Außenwelt mit der noch friedlichen Persönlichkeitssphäre verbindet. Die Unbehaustheit in einer Situation globaler Gewalt rückt nun auch für Europäer immer näher. Eine wütende Performance von Delaine de Basse attackierte dann zum Schluss des Abends den Irrsinn, der solche Weltzustände verursacht. Zwischen Bühne, Performance und bildender Kunst gelingt Shermin Langhoff ein toller Aufschlag für ihre letzte Gorki-Spielzeit.
Sagt Eberhard Spreng. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat 35 Jahre nach der deutschen Einheit alle in Ost und West aufgefordert, sich schützend vor die Demokratie zu stellen. Die politische Mitte finde nicht ausreichend Rückhalt. Die Ergebnisse zuletzt bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen zeigen, wie sehr die politische Mitte unter Druck steht, an Zuspruch teils einbüßt. 35 Jahre geglückte Einheit sind eben auch 35 Jahre Ende der DDR. Da geraten stalinistische Anfänge der frühen DDR schon mal aus dem Blick. Uta Brettschneider ist Direktorin des Zeitgeschichtlichen Forums Leipzig in der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Sie habe ich gefragt, in Gießen haben Sie heute einen Vortrag gehalten, 35 Jahre deutsche Einheit, erinnern an den Wandel, Wandel des Erinnerns. Was stand denn da im Zentrum?
Also ich habe mich tatsächlich mal mit so einem eher Metathema befasst und eben die Erinnerung an die Zeit des deutsch-deutschen Zusammenwachsens in den Fokus gerückt und nicht die Frage nach dem Stand der Einheit, sondern eben, wie rufen wir uns überhaupt diese 35 Jahre ins Gedächtnis? Und das Ergebnis ist im Prinzip, dass es schon dieses und jenes, es gibt Filme, es gibt Romane, es gibt Denkmale, es gibt künstlerische Auseinandersetzungen und es gibt natürlich erste Museen, aber wir stehen am Anfang dessen, was wir Eingang in das kulturelle Gedächtnis nennen. Und diese Zeit ist ja noch so nah an uns dran, dass das, glaube ich, auch normal ist, aber wir wissen eben auch noch viel zu wenig voneinander und wir brauchen auch neue Perspektiven, wenn wir dieses Erinnern gestalten, eben migrantisches Erinnern, an die letzten 35 Jahre mitzudenken oder auch europäische Perspektiven auf Transformationen und in Transformationsgesellschaften.
Die Einheitswippe etwa fehlt immer noch, ne? Die Zeitgeschichte aus der Provinz kommt zu kurz, haben Sie letztes Jahr mal dem Sachsensonntag in einem Interview gesagt. Wir wissen so einigermaßen gut, was in Erfurt, Leipzig, Dresden, Berlin passierte 1989, 90, aber was in Weißwasser, Apolda oder Chemnitz-Rottluff los war, schon eher weniger. Zu Unrecht Ihrer Meinung nach?
Ich würde sagen, ja, und ich werde gar nicht müde, immer wieder zu betonen, dass es noch so viele blinde Flecken und so viel Geschichte und Geschichten gibt, die wir noch nicht erfragt und gehört haben. Und nicht nur in Bezug auf die friedliche Revolution. Wir sollten insgesamt diese Stadt-Land-Themen mehr in den Blick rücken. Und bei aller Bedeutsamkeit von Ost-West sind das eben Perspektiven, die uns vielleicht auch ein bisschen aus diesem ritualisierten Ost-West-Unterschied führen.
Warum das?
Weil die natürlich grenzübergreifend mitunter sind. Also die das Gefühl von Abgehängtsein in ländlichen Räumen. Sie haben am Anfang das Wahlverhalten aufgerufen oder in Regionen, die eben ja wo Struktur rückgebaut wird. Das ist natürlich ein Ost-West, ein gesamtdeutsches Thema und insofern lohnt sich, glaube ich, da der Blick. Und andererseits eben, wenn wir wieder auf die Ausgangsfrage zurückgehen, die Musealisierung und die Historisierung blickt nun mal immer auf die Städte, wo das Große passiert, wo die Politiker sitzen. Ne? Und da glaube ich, da haben wir so viel noch Nachholbedarf und man kann da einfach auch viel lernen, weil sich große Geschichte im Kleinen oft auch spiegelt und ganz andere Formen manchmal auch hat.
Wir haben Sie eingeladen, nicht als Publizistin, Soziologin oder Zeitkommentatorin, sondern Leiterin einer historischen Einrichtung des Zeitgeschichtlichen Forums Leipzig. Sie haben eine Dauerausstellung, Diktatur und Demokratie nach 45, aber Ihr Spezialgebiet ist, wenn ich das so richtig wiedergebe, Alltagskultur. Blick über den Zaun heißt eine Ausstellung gerade, das kann man sehr wörtlich nehmen, aber auch bildlich gesagt. Warum ist die Alltagskultur so wichtig?
Also Alltagskultur ist natürlich was, wo viele Menschen Anknüpfungspunkte haben und wo man sich selbst wiederfindet, aber auch das andere sozusagen sieht. Und natürlich ist Alltag auch was, was Menschen zugänglich ist, die gar keinen Bezug zu DDR oder ostdeutscher Geschichte haben. Und insofern, glaube ich, ist dieser Zugang einfach ein niedrigschwelliger, der viele einlädt und weit reinführt in die schwierigen Themen, die man daran dann eben auch erzählen kann.
Lassen Sie uns das eine Sekunde aufgreifen. Das ist ja gar nicht so unhistorisch oder idyllisch, wie man meint auf den ersten Blick. Einfaches Beispiel: Die AfD hat auf Wahlplakaten gerade mit der Aufschrift Simson statt Lastenrad buchstäblich mobil gemacht, also anti-westlich mobilisiert. Da kann man mit Alltagsgegenständen auch große Politik machen.
Auf jeden Fall, und das gelingt dieser Partei natürlich, muss man sagen, sehr gut. Sie haben ja auch den Slogan "Der Osten macht's", wo so ein ostdeutsches Empowerment eigentlich suggeriert wird. Der Zeithistoriker Markus Böck hat kürzlich formuliert, dass die AfD das biografisch-kulturelle Trümmerfeld der Transformationszeit digital wie analog virtuos bewirtschaftet. Und das passiert eben auch bei diesen Wahlslogans natürlich.
Die neue Ostbeauftragte der Bundesregierung, Staatsministerin Elisabeth Kaiser, weist auf die wirtschaftliche Entwicklung seither hin, das Wachstum im Osten, die besseren Wachstumszahlen, den möglichen Schüleraustausch, also Dinge, die vorher nicht möglich waren, ihr eigenes Auslandsstudium, die vielen neuen Möglichkeiten. Das ist auch eine Generation, ich sage nichts Geheimnisvolles, der vor 1990 Geborenen oder knapp davor, ich glaube sie auch, aber unterschiedliche Einkommen, unterschiedlicher Vermögensaufbau, Immobilienbesitz, Abwanderung der Landbevölkerung, die sind nach wie vor ausgeprägt und große Probleme, Resilienzdefizite nennt sie, also Erschütterungsempfindlichkeiten. Da gibt es andere Sensibilitäten, ne?
Auf jeden Fall. Aber ich glaube, was sie eben trotzdem auch gut angeht, die Frau Kaiser, ist, dass wir Erfolgskommunikation erstmal lernen müssen und pflegen müssen. Also viele Fortschritte werden bei all dem Unmut gerade im Osten einfach übersehen. Zum Beispiel die Rentenangleichung könnte man da noch nennen. Und es gibt eben trotzdem diese strukturellen Unterschiede weiter. Und die sind natürlich das, was die Menschen in der Breite eher sehen als die Erfolge. Und ich glaube, da müssen auch politische Akteurinnen und Akteure noch ganz viel eben Erfolgskommunikation leisten und natürlich zugleich auch die strukturellen Unterschiede angehen.
Sie sind selber ein Jahrgang, wenn ich so direkt das sagen darf, die DDR nicht mehr direkt erlebt hat. Ich merke aber aus Gesprächen mit Schriftstellern, mit Publizisten, die so um 1985, 87, 89 geboren sind, dass die sagen, das habe ich zwar bewusst nicht erlebt, aber das wirkt nach, einfach familiär durch die Herkunft, weil der Osten danach wirkt. Wie geht man damit um?
Na, es gibt, glaube ich, so gerade in meiner Generation und bei den noch jüngeren Menschen so eine Suche nach dem, was Ostdeutschsein für sie bedeuten kann. Und natürlich spüren auch die jungen Menschen in Ostdeutschland, dass da noch Unterschiede sind. Es gibt sicher auch kulturelle Unterschiede zwischen, weiß ich nicht, Mecklenburg und Bayern und andere, die bleiben natürlich. Die sind ja auch völlig okay. Aber es gibt eben diese strukturellen Unterschiede wie Repräsentanz, Vermögen und sowas. Und das ist was, was diese junge Generation aber anders mit weniger Verletzung und Wut in den Blick rückt. Und ich glaube, da entsteht natürlich jetzt nicht nur, aber auch ein neues Selbstbewusstsein, ein neues Ostdeutschsein, was ein bisschen frischer und ein bisschen mehr auch zukunftsgerichtet ist und nicht dieses von Wut und Trotz geprägte, was wir auch oft sehen.
Ich kann der Versuchung nicht widerstehen und Sie können sich denken, was kommt. Als Volkskundlerin und Museumsfrau haben Sie sich mit einem besonderen Thema befasst. Vor kurzem, Sie ahnen, was kommt. Provinzlust heißt eins Ihrer Bücher, Erotikshops in Ostdeutschland. Was lässt sich denn daran ablesen?
Naja, das mag sonderbar klingen, aber es erzählt natürlich ganz viel von dieser Umbruchszeit in ländlichen Räumen. Es erzählt vom Aufbruch und Neubeginn und eben nicht nur von Niedergang und Verlust, was ja oft so eine Temperatur ist, die diese Erzählungen haben. Denn das Geschäft mit der Erotik war in der DDR verboten und dann war dieser Riesenmarkt plötzlich da und auch ein großer nachholender Konsum. Und es gab Beschaffungskreativität und Unternehmergeist. Und zugleich kann man eben an diesem Themenfeld, das ist wie so ein Brennglas eigentlich für historische Entwicklungen, zugleich kann man daran auch ganz großräumige Entwicklungen wie eben Digitalisierung und Globalisierung ablesen. Also steckt mehr drin, als man vielleicht auf den ersten Blick meint.
Große Transformation lässt sich, nochmal die Museumsfrau gefragt, auch an kleinen Dingen erkennen, ablesen und deuten.
Auf jeden Fall, unbedingt. Und es lohnt sich hinzuschauen. Das ist die herzliche Einladung zum Tag der Deutschen Einheit.
Sagt Uta Brettschneider. Sie ist die Leiterin des Zeitgeschichtlichen Forums Leipzig in der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik. Wir bleiben noch einen Moment beim Gedenken und schauen auf das geplante Einheitszentrum in Halle. Denn da tut sich nicht viel. Der Architekturentwurf wurde dieses Jahr zwar gekürt, aber ein Leitungsteam oder Personal ist noch nicht zusammengestellt. Eine öffentliche, inhaltliche Debatte um Aufgabe, Ziel und Arbeit des Zentrums fehlt bislang auch noch. Dabei hat Halle mit den Frankischen Stiftungen, der Kulturstiftung des Bundes und seiner Universität diskursfreundliche Orte für solche Debatten. Niklas Ottersbach hat nicht nur mit Elisabeth Kaiser, der neuen Ostbeauftragten der Bundesregierung, gesprochen.
Der Riebeckplatz in Halle ist einer der größten Verkehrsknoten Ostdeutschlands. Bis zu 90.000 Autos fahren hier täglich durch einen mehrspurigen Kreisverkehr. Mittendrin eine kleine Grünfläche und ein Parkplatz. Hier soll es entstehen, das Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation. Bisher weist nur ein Straßenschild auf den geplanten Umbau des Riebeckplatzes hin. Fragt man die Reisenden und Hallenser nach dem Zukunftszentrum, erntet man große Ratlosigkeit.
Wo soll das hin? Hier auf dem Parkplatz hier oben hin oder wo?
Auf dem Pendlerparkplatz, ja.
Also da oben. Habe ich echt noch nie irgendwas gehört oder so. Keine Ahnung.
Das habe ich mitbekommen, ja. Aber was da nun wirklich drin gemacht wird oder so, das weiß ich nicht.
Aber auch Menschen, die näher dran sind am Projekt, kritisieren, es gehe nicht so richtig voran mit der Planung. Der deutsch-polnische Kulturmanager Basil Kerski leitet das europäische Solidarność-Zentrum in Danzig. Es ist die Blaupause für das Zukunftszentrum in Halle. Kerski hat das Projekt in Halle von der Idee bis zur Konzeption begleitet und ist mittlerweile enttäuscht von der inhaltlichen Leere. Und das zum runden Feiertag. 35 Jahre.
Der deutschen Einigung und das Zukunftszentrum spielt keine Rolle. Das beunruhigt mich. Denn es gab genug Zeit, um neben den Bauarbeiten, neben den Verwaltungsherausforderungen auch ein inhaltliches Team aufzubauen, was schon jetzt Akzente setzen könnte, ohne das Gebäude.
Insgesamt sollen im Zukunftszentrum 200 Menschen arbeiten. Ein Schwerpunkt wird die Osteuropa-Forschung sein. Kuratoren und Kulturmanager sollen in Halle Ausstellungen konzipieren und Dialogformate entwickeln. Bislang sind 14 Mitarbeiter eingestellt. Das Projekt Zukunftszentrum ist in der Amtszeit von Angela Merkel entstanden. In der Ampelregierung hat es vor allem der Ostbeauftragte Carsten Schneider vorangetrieben. Nun hat die neue Ostbeauftragte Elisabeth Kaiser das Projekt geerbt. Ist das Zukunftszentrum in den Mühlen der Ministerialbürokratie stecken geblieben? SPD-Politikerin Kaiser sagt, nein, die Inhalte kommen schon noch.
Auch rein in der Vermarktung sozusagen von so einer Institution muss man das erst auch entscheiden. Es muss gefunden werden. Da spreche ich jetzt Dinge wie Wort-Bildmarke zum Beispiel, ne? Und dann geht es darum, die ersten Menschen einzustellen, die sich grundsätzlich um die Verwaltung kümmern.
In diesem Herbst soll über die wichtigste Personalie des Zukunftszentrums entschieden werden, die des Programmdirektors oder Direktoren. Er oder sie soll das Gesicht des Zukunftszentrums werden. Momentan läuft die Ausschreibung. Der deutsch-polnische Kulturmanager Kerski leitet das Solidarność-Zentrum in Danzig seit 14 Jahren, hat also auch die Jahre der rechtskonservativen PiS-Regierung miterlebt. Eine Zeit, in der sein Zentrum gehörig unter Druck stand. Die Regierung hatte die Gelder gekürzt. Aus dieser Erfahrung heraus sagt Kerski, das Wichtigste für die anstehende Personalsuche in Halle sei es, mutige Leute zu finden.
Keine Entschuldigung, keine Beamten, hier gibt es nichts zu verwalten. Hier brauchen Sie mutige Menschen, die wissen, wie man mit Menschen zusammenarbeitet, Demokratie verteidigt. Sie brauchen eigentlich Intellektuelle mit großem politischem Talent und sie brauchen Leute, die international vernetzt sind.
Wer sich abseits der Ministerialbürokratie umguckt, der findet in der Zivilgesellschaft schon jetzt Engagierte, die konkrete Ideen haben. Mamad Mohammad leitet das Landesmigrantennetzwerk in Sachsen-Anhalt. Der Syrer lebt seit knapp 30 Jahren in Halle und plant Zeitzeugengespräche zur Migrationsgeschichte in Ostdeutschland vor 89. Da gäbe es große Wissenslücken. Nicht nur über die Vertragsarbeiter. Mamat Mohammad spricht zum Beispiel über die Menschen, die als Akademiker in die DDR kamen und die 1990 zum Teil die gleichen Brüche erlebt haben wie gebürtige Ostdeutsche. Darunter auch Arbeitskollegen von Mamat Mohammad.
Ich glaube, daran sieht man an vielen Beispielen, die Leute haben promovierte Chemiker, promovierte Physiker. Alle sind am Ende in soziale Arbeit gelandet. Und merkt man schon, wir haben viele Kompetenzen leider letzten 35 Jahren auch verloren.
Die Brüche nach 1990, das verbinde migrantische und ostdeutsche Biografien und wäre Stoff fürs Zukunftszentrum. Aber jetzt noch 5 Jahre warten, bis das Gebäude steht, dem Chef des Landesmigrantennetzwerks in Sachsen-Anhalt dauert das zu lange. Bereits im kommenden Jahr starten die ersten Zeitzeugengespräche zu ostdeutschen Migrationsbiografien in Halle.
Berichtet Niklas Ottersbach. Seit Leinwandstar und Oscar-Preisträgerin Kate Winslet in dem Film Lee die amerikanische Fotografin Lee Miller verkörpert hat, ist der Name von Lee Miller auch in Deutschland einem größeren Publikum vertraut. Sie war Fotomodell, Künstlermuse, später eine der bedeutendsten Porträt-Modefotografinnen und Chronistinnen der Kriegsgräuel des Zweiten Weltkriegs, so auch bei der Öffnung der Konzentrationslager Buchenwald und Dachau durch die Alliierten. Die Tate Britain zeigt seit gestern eine Retrospektive, die auch Lee Millers Reisebilder aus Ägypten sowie Fotos von Freunden und Familie umfasst, Gabi Biesinger berichtet.
Eigentlich ist es ein kleines Wunder, dass man in der Londoner Tate gerade über 230 Werke von Lee Miller bewundern kann. Denn die Fotografin hatte sich in ihrem Landsitz Farley's House in Sussex, wo sie sich 1949 mit ihrem Mann Roland niedergelassen hatte, ausgerechnet den Boilerraum mit dem Wassertank ausgesucht, um ihren fotografischen Nachlass aufzubewahren. Ganz schön riskant, lacht ihr Sohn Anthony Penrose heute. Das hätte alles nass werden können.
The entire collection of photography, putting it underneath the water tank is a very, very lucky thing to get away with.
Millers Sohn Anthony Penrose und Enkelin Amy haben 6 Jahre lang mit dem Team der Tate an der Ausstellung gearbeitet. Eine äußerst zielstrebige Frau, trotz allem, was ihr im Weg stand, in erster Linie ihr Geschlecht, meint Amy über ihre Großmutter.
She was very determined and very driven. Despite everything that was stacked against her, particularly her gender.
1907 in New York State geboren, jobbte Lee Miller neben dem Kunststudium als Model. Das öffnete ihr die Augen fürs Fotografieren. Sie posierte für Cecil Beaton, zierte 1927 das Cover der britischen und der US Vogue, verkörperte das androgyne Schönheitsideal jener Zeit. Zog weiter nach Paris, arbeitete mit Man Ray, machte eine Ausbildung bei der französischen Vogue, trat in einem Film von Jean Cocteau auf und eröffnete ein Fotostudio. In dieser Zeit entstanden viele erotische Fotos. Miller räkelt sich nackt, wird von Man Ray an einem Halsband gehalten. Ja, ziemlich unziemliche Motive für die 1930er Jahre, lacht Tate-Kuratorin Saskia Flower.
Miller was both his lover and also his assistant.
Lee Miller war Man Rays Geliebte und Assistentin. Die beiden verfolgten radikale Vorstellungen von Sexualität, Begehren und Geschlechteridentitäten. Miller wandert durch Paris, hält Gebäudestrukturen und surreale Teerverläufe auf der Straße fest. Ab 1934 streift sie 5 Jahre lang durch Ägypten und Syrien. Kompositionen aus Licht, Schatten, Reflexionen. Diese Bilder wurden bisher selten gezeigt, ermöglichten der Fotografin aber einen ganz speziellen Blick, erläutert ihr Sohn. Es ist das erste Mal, dass sie ohne kommerziellen Druck, ohne Auftraggeber fotografiert. Sie ist absolut frei, kann großartige, surrealistische Motive einfangen. Aus meiner Sicht eine der aufregendsten Phasen ihres Schaffens. Lee Miller fotografiert Künstlerfreunde und Familie. Genial, Komiker Charlie Chaplin in St. Moritz, aufgenommen von schräg unten, ein Kronleuchter scheint ihm aus dem Kopf zu wachsen, Sinnbild für seine sprühende Kreativität. Maler René Magritte in Brüssel mit Hund Lulu und Ehemann Roland mit Mumps und dicken Backen im heimischen Bett in Sussex. Als der Zweite Weltkrieg ausbricht, setzt Lee Miller für die britische Vogue zunächst noch Mode vor zerbombten Londoner Straßenzügen in Szene unter dem Motto »Mode ist unzerstörbar«. Doch die vermeintliche Stylishness des Krieges lässt sie bald hinter sich. Akkreditiert sich als eine der ganz wenigen weiblichen Kriegskorrespondentinnen, reist durch Europa und wird zur Dokumentarin des Grauens.
When she arrived at Dachau and Buchenwald.
Als sie bei der Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Dachau dabei ist, überschreitet der Schrecken jede Vorstellung. Aber ihr Gespür und ihre Erfahrung als routinierte künstlerische Fotografin helfen ihr auch dort, vollkommene und eindrucksvolle Bildkompositionen zu schaffen, trotz der Eile und Hetze, in der sie arbeiten muss. Auch Millers wohl bekanntestes Foto ist zu sehen, ihr Selbstporträt in Adolf Hitlers Badewanne in München am 1. Mai 1945. Sorgsam inszeniert, ihre matschigen Stiefel auf dem Duschvorleger, ein Foto des Führers am Wannenrand, eine klassische Statuette im Bild. Miller kam gerade aus Dachau und wusste, dass die Nazis ihre Opfer in als Duschen getarnte Gaskammern getrieben hatten. 1946 schilderte Lee Miller dem US-Sender CBS, wie sie in Hitlers Wohnung landete. Ich hatte seit Jahren Hitlers Münchner Adresse in der Tasche. Am Tag, als die Stadt befreit wurde, ging ich hin. Amerikanische Soldaten waren in der Wohnung. Ich fotografierte, machte ein Nickerchen in Hitlers Bett und wusch mir in seiner Wanne den Dreck von Dachau ab.
Lee Miller am Ende des Beitrags von Gabi Biesinger. Die Retrospektive ist in der Tate Britain in London zu sehen. Er gehörte zu den wichtigsten politischen Soziologen der letzten Jahrzehnte. Klaus Offe ist gestorben. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Anja Reinhardt.
Über den Zusammenhang der Abwertung von Arbeit, dem Aufkommen von Dumpinglöhnen und dem Aufstieg von Rechtspopulisten hätte Klaus Offe vermutlich noch sehr viel zu sagen gehabt. Seine soziologischen Schriften zu Strukturen der Arbeit und des Kapitalismus waren geprägt vom kritischen Denken der Frankfurter Schule und seiner Zusammenarbeit mit Jürgen Habermas. Vor 20 Jahren war er zu Gast in der Sendung Zwischentöne im Deutschlandfunk. Was er damals zu Arbeit und Gesellschaft sagte, ist immer noch hochaktuell.
Das bedeutet ein Gleichgewicht, das sowohl allen denjenigen, die Erwerbsarbeit suchen, die Möglichkeit schafft, solche unbefristet auszuüben und gleichzeitig Einkommen garantiert, aus denen es möglich ist, nicht nur das eigene Leben zu erhalten, sondern außerdem die wachsende Altenlast zu tragen, also die Einkommen der älteren Generation, die aus laufendem Einkommen laufender Produktion finanziert werden müssen und außerdem die Aufzucht der nächsten Generation zu finanzieren. Diese drei Generationen müssen aus dem, was gegenwärtig nicht nur an Beschäftigung da ist, sondern auch an Arbeitsentgelten für diese Beschäftigung da ist, gesichert werden. Ganz abgesehen davon, dass es eben nicht nur Konsumgüter gibt, die der Lohn decken muss, sondern eben auch die soziale Sicherheit der Gegenwärtigen, also insbesondere von Gesundheitsfragen.
So der Soziologe Klaus Offe vor 20 Jahren im Deutschlandfunk. Gründungsmitglied der Partei Die Grünen war er auch noch. Wie heute bekannt wurde, ist Klaus Offe gestern im Alter von 85 Jahren gestorben. Und leider gibt es noch zwei weitere Todesmeldungen. Die britische Schauspielerin Dame Patricia Routledge, Mitglied der Royal Shakespeare Company und bekannt aus der Sitcom Mehr Schein als Sein, ist heute im Alter von 96 Jahren gestorben. Und die ungarische Drehbuchautorin und Regisseurin Judith Elek, deren Filme häufig das Thema Antisemitismus behandelten und die erst letztes Jahr in Paris mit einer Werkschau gewürdigt wurde, ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Elek wurde in eine jüdische Familie geboren, aber wie sie im Deutschlandfunk Kultur erzählte, musste sie ihr Jüdischsein erst entdecken.
Ich wurde in ein Buchgeschäft hineingeboren im Jahre 1937. Ich bin keine gläubige Jüdin, weil mein Vater Kommunist war. Als ich 1988, viele Jahre später, meinen Film Tutajoshok, Memoirs of a River, vorbereitete, wusste ich nichts vom Judentum und seinen Bräuchen. Schon allein das Wort Jude, das fiel nie.
Die ungarische Drehbuchautorin und Regisseurin Judith Elek. Bollywood geht auf die Barrikaden gegen künstliche Intelligenz, vielmehr das wahrscheinlich bekannteste Schauspielerpaar Aishwarya Rai und Abhishek Bachchan. Den beiden geht es darum, dass durch KI-generierte YouTube-Videos weder ihre Stimmen noch ihre Gesichter benutzen dürfen. Indien ist der größte Markt für YouTube. Etwa 600 Millionen Menschen nutzen die Plattform. Einige Links wurden von Gerichten nun gesperrt, aber Hunderte sind offenbar nach wie vor online. Darunter auch Videos mit sexualisierten Inhalten. Das Schauspielerpaar fordert von Google, wozu YouTube gehört, $450.000 Schadensersatz.
Das waren die Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt am Ende von Kultur heute am Tag der Deutschen Einheit. Gleich die Nachrichten, dann hören Sie die Informationen am Abend. Doch natürlich ein Thema, der Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in Saarbrücken. Ihnen einen guten Abend.